Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Herzlich willkommen zu 2 Stunden reinstem Lesevergnügen, denn wie jeden Sommer sind Sie eingeladen, uns zu erzählen, was Sie in den Ferien lesen, warum Sie es lesen, warum Sie das Buch gut oder schlecht gefunden haben und welches Buch Sie seit Jahren begleitet. Genre ist egal, Thema ist egal, wir freuen uns über jeden Tipp und über den Austausch mit Ihnen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich meine Gäste, die Buchhändlerin Katharina von Uslar von der Berliner Buchhandlung Uslar und Rei und den Kollegen Christian Raab-Hansel, der sich bei uns um das Sachbuch kümmert und den Sie vor allen Dingen aus unserer Sendung Lesart am Samstag kennen. Schön, dass Sie beide da sind. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo.
Ab jetzt sind die Telefonnummern offen und die Telefonleitungen sind offen mit einer anderen Nummer als der, die Sie kennen. Und zwar erreichen Sie uns heute unter der 0800 800 22 11. Nochmal die Telefonnummer für heute 0800 800 22 11. Oder aber wie gehabt per Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wir werden sämtliche Bücher, die Sie uns vorschlagen, natürlich notieren und die Liste dann ins Netz stellen. Katharina von Uslar, bevor wir mit Ihnen in Ihre Buchhandlung gehen, möchte ich erstmal von außen drauf gucken. In was für ein Haus am Prenzlauer Berg sind Sie gezogen? In welchem Haus ist der Laden untergebracht?
Also der Buchladen, guten Morgen erstmal, der Buchladen Uslar und Rei ist in der Schönhauser Allee 43. Das ist fast an der U-Bahn-Station Eberswalde für die Menschen, die sich das vorstellen können. Und dieser Laden war zu DDR-Zeiten ein Konsum, so ein Lebensmittelladen. Und dann aber 90er Jahren, und ich kenne es auch noch gut, ziemlich lange ein Bordell mit dem schönen Namen Tutti Frutti, großer roter Neon-Schriftzug, türkis angemalt, der stand irgendwann leer und dann sind wir immer so drum rumgeschlichen und haben wir irgendwann kapiert, hey, der steht leer, ziemlich prominenter Ort, gut gelegen. Und als wir dort reingeführt wurden von der Hausverwaltung, dann war das schon spektakulär, denn von innen sehr dunkel, weil es alles praktisch mit Brettern zugemacht war. Es gab natürlich eine Bar, es gab eine Tanzstange, es war alles mit lila Raufaser-Glitzertapete tapeziert. Es war spektakulär, es gab sehr viele Waschräume und Klos.
Haben Sie denn ein bisschen davon gelassen? Also zum Beispiel Bars? Man findet ja oft in Buchhandlungen so einen Kaffeetresen. Ja,
die Stange vermutlich
die
nicht.
Nein, also genau. Das war ehrlich gesagt so runtergekommen, dass wir das auch nicht gelassen hätten. Wir haben das alles erwogen. Wozu wir extrem entschlossen waren, war eben die Stange zu lassen.
Ach doch.
Wir dachten einfach, das könnte da so mittendrin stehen. Das kann man sich selber denken. Die wurde dann sofort von der Baustelle geklaut. Die war einfach weg. Wir haben dann, das ist eigentlich erfreulichste zuerst war, dass 2 Decken eingezogen waren und als wir die entdeckten, wurde das ganze Ding plötzlich 1,20 Meter höher und wir haben doch wahnsinnig viel rausgerissen natürlich. Aber das ist, was es immer noch gibt im Keller, falls es jemand interessiert, sind kleine Kabuffs mit Nummern drauf. Es gibt auch einen Kerker.
Also alleine deshalb lohnt es sich
ja schon mal gucken zu können. Ja, und wir denken immer wieder, was könnte man da mal draus
machen. So kleine individuelle Lesestuben.
Genau, irgendwas Tolles. Bisher gab es das noch nicht, aber kann ja noch kommen.
Es gibt natürlich ein Schaufenster oder auch mehrere Schaufenster. Wie haben Sie die jetzt im Sommer dekoriert? Welche Bücher stehen da drin?
Diese Schaufenster werden relativ oft umdekoriert. Im Sommer bleibt es ein bisschen länger, weil die natürlich auch viele Leute weg sind. Zurzeit gibt es das berühmte Sommerbücherfenster, was viele Buchhandlungen im Moment haben. Mit was denken wir, was könnt ihr jetzt lesen? Und das ist eine Mischung aus aus aktuellen Titeln und auch schönen Backlist-Titeln, also aus den letzten Jahren drin. Ansonsten sehr schnell und spontan entstanden, wie wahrscheinlich auch bei vielen anderen Kollegen, das Fenster zum aktuellen Thema Rassismus mit einem Bild, kann man sagen, von Leanne Chapton. Die hat dieses I Can't Breathe gleich gezeichnet und grafisch aufbereitet und das durften wir uns für ein Fenster stellen. Also I Can't Breathe zum Thema Rassismus und natürlich Sommerbücher.
Welches Sortiment leisten Sie sich denn da? Sie können ja sehr, sehr subjektiv aussuchen. Das ist ja das Schöne, wenn man eine eigene Buchhandlung hat. Da kann man schon mal sagen, so, das ist ja mein Fußabdruck. Wie sieht Ihrer aus?
Richtig. Wir sind sogar der Meinung, man muss es besonders subjektiv machen. Anders hat man gar keine Chance als Buchladen. Man muss sich sehr subjektiv und individuell aufstellen. Ansonsten braucht kein Mensch diese Buchhandlung. Let's face it, die Leute können alle Bücher überall kaufen. Und unser Sortiment ist ein allgemeines Sortiment. Es gibt hauptsächlich Belletristik, es gibt sehr viele englische Bücher, es gibt natürlich Kinderbücher in Prenzlauer Berg, es gibt viele Kinder, es gibt viele Eltern. Und sagen wir mal, ich behaupte immer, dass was unseren Laden ausmacht, ist vielleicht das, was es alles nicht gibt. Mhm. Weil doch viele, viele Dinge, die in anderen Buchhandlungen liegen und sowas, bei uns einfach nicht den Weg hinfinden, stattdessen vielleicht andere, die wir gut finden. Aber das hat wiederum zur Folge, dass manche Leute reinkommen und gar nichts finden und manche Leute alles gut und interessant finden. Und umso länger wir den Laden haben, umso mehr halten wir das Letztere für richtig und werden sozusagen eigentlich immer enger im Sortiment.
Ja. Genau. Ich weiß, dass Sie gefunden haben, Susanne Kerkhoff, Berliner Briefe. Was ist das für ein Buch?
Das ist ein ganz schmaler Band. Ich habe ihn vor mir. Ich starre jetzt nochmal drauf. Es ist ein schmaler Band, kaum mehr als 100 Seiten, erschienen im kleinen Berliner Verlag Das kollektive Gedächtnis. Sehr schön sieht er übrigens aus. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen zeigen. Und ist ein fiktiver Briefroman zwischen Helene und Hans. Helene alias Susanne Kerkhoff schreibt direkt nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, Briefe an ihren emigrierten jüdischen Jugendfreund Hans. Es sind 13 Briefe. Die Antworten von Hans sind nicht zu lesen. Mhm. Sie werden aber immer wieder irgendwie integriert, sodass man weiß, dass es da einen Austausch gibt. Also Helene antwortet wiederum auch Briefen von Hans. Und in diesen Briefen setzt sich dieses Mädchen oder junge Frau, damals wahrscheinlich 30 ungefähr, mit der Nazizeit auseinander. Sie selber kommt aus so einem ganz gutbürgerlichen, intellektuellen Haushalt und sagt und ist selber sozusagen eigentlich erschüttert davon, wie wenig sie gegen sie die Nazis gemacht hat, obwohl sie schon immer überzeugte Sozialistin war, in der SPD war, schon als junge Frau. Wie sie sich doch eigentlich verschanzt hat, gute Bücher gelesen hat und gedacht hat, ich muss abwarten. So. Und das macht sie zum Thema, indem sie sich selber eigentlich anklagt und natürlich die Berliner und das ganze deutsche Volk mit ihr. Sie hasst die Idee von, ich bin Opfer des Faschismus geworden, das findet sie absurd. Sie spricht von wir und meint damit die pro-humanitären, also die menschlichen Menschen. Mhm. So. Mhm. Also sie sagt nicht wir SPDler oder wir Berliner, sondern sie redet von sich immer eben als die Leute, die Menschlichkeit propagieren und auch hochhalten. Und das Interessante an diesen Briefen ist, dass sie ganz alltägliche Dinge aus dem Berliner Nachkriegsleben schildert.
Und das hat sie auch so gefesselt.
Das fand ich interessant. Ja. Ich fand, es gab viele Sachen, die habe ich nicht so drauf gehabt. Also wie zum Beispiel auch, man mit den Alliierten gehadert hat. Also einerseits haben sich die Antifaschisten oder die sich so verstanden haben, extrem gewünscht, dass die natürlich gewinnen. Mhm. Andererseits fanden sie sich im Nachhinein, haben sie das Gefühl, die Deutschen sozusagen werden mit Almosen abgespeist und sind abhängig. Und gleichzeitig fand sie die Russen toll. Gleichzeitig hat sie gehadert mit der SED, die sie eigentlich denkt, das ist ihre politische Heimat.
Und da würde ich gerne einhaken, Christian Raphansel, denn was Sie gerade gesagt haben, Katharina von Uslar, passiert, glaube ich, häufig beim Lesen, dass man sagt, ach, das habe ich alles gar nicht gewusst. Und dass man deshalb auch so gefesselt wird von so einem Buch und so reingezogen wird. Mhm. Wann ist Ihnen das bei einem Sachbuch, Sie sind ja unser Fachmann für Sachbuch, das letzte Mal so gegangen, dass Sie da immer wieder so Aha-Effekte hatten?
Ich hatte diese Aha-Effekte, dass ich dachte, ja, ich habe das schon so ein bisschen so geahnt, aber in dieser Detailfülle, Beispiel um Beispiel um Beispiel, dass es immer dramatischer wird, das ging mir so bei einem Buch über die politische Agenda der Kommunistischen Partei in Peking. Wie die versuchen, ihre Agenda weltweit durchzusetzen. Das ist ein Buch von Clive Hamilton aus Australien und jetzt muss ich kurz nachdenken, fällt mir gleich noch ein. Mareike Ohlberg heißt sie. Die hat ein Buch geschrieben über diese schleichende Art, wie China Einfluss geltend macht. Und das ist zum einen halt auf wirtschaftlicher Ebene, das kennen wir. Wir kennen das Seidenstraßenprojekt. Mhm. Wir wissen, wie die versuchen auszubauen und damit ihre Agenda durchzusetzen. Und sie beschildert das aber, sie schildert das an sehr vielen Beispielen, wie das eben auch in das ganze Kulturleben reingeht, also zum Beispiel die Konfuzius-Institute, die an westlichen Universitäten dann angegliedert sind. Da habe ich immer gedacht, naja, meine Güte, wir haben ja auch die Goethe-Institute, da kann man eben Sprache lernen, da wird eben Kultur vermittelt. Und sie macht dann aber deutlich in ihrem Buch, die Frau Ohlberg, wie China über diese Institute beeinflusst, was an diesen Universitäten überhaupt stattfinden darf. Also wenn dann diese Institute, die eigentlich dazu Gast sind, dafür sorgen, dass irgendwelche Filmabende ausgesetzt werden und dergleichen. In Australien hat sie einen Fall ausgegraben, wo dieses Konfuzius-Institut derartig Druck gemacht hat, dass anschließend die Uni einen eigenen Studenten verklagt hat, weil der eine politische Aktion gestartet hatte und dergleichen. Das heißt, das findet an Unis statt, es findet massiv im Wirtschaftsleben statt, weil die chinesische Seite dann sehr oft darauf dringt, dass Wirtschaftsunternehmen sich positiv äußern. Also Sachen, die dann europäische Wirtschaftsleute auch gerne mitmachen, weil sie denken, naja, ist doch egal, dann sage ich jetzt halt mal, die Seidenstraßeninitiative ist ganz großartig, weil. Das Problem ist, diese Zitate werden dann wiederum benutzt, um dann in anderen Teilen der Welt, die sich vielleicht noch ein bisschen weniger wehren können, das durchzusetzen. Und das geht sie in so vielen Beispielen durch, auch wie Zensur versucht wird durchzusetzen, dass, auch wieder ein Beispiel aus Australien, wo das alles schon deutlich weiter ist, chinesische Druckereien im Kollektiv Wortlisten an australische Verlage melden von Worten, die nicht auftauchen dürfen in Büchern, die in China gedruckt werden. Wohlgemerkt nicht Bücher für den chinesischen Markt. Bücher, die von australischen Verlagen in chinesischen Druckereien für Australien gedruckt werden und so weiter.
Ich vermute mal, Sie haben es in der Lesart am Samstag vorgestellt. Das ist Ihre Sendung. Und ich vermute auch, Sie werden wirklich zugeschüttet mit Leseexemplaren, mit Vorschlägen. Wie viele von diesen Leseexemplaren und Vorschlägen schaffen es nach welchen Kriterien in Ihre Sendung?
Ein Bruchteil wirklich. Die meisten Verlage kennen mich mittlerweile gut genug, dass sie wissen, ich möchte erstmal nur PDFs. Und wenn ich dann das Buch wirklich in die Sendung nehme, dann rühre ich mich schon. Ich kriege trotzdem immer noch erschütternd viele Exemplare, von denen ich nie gesagt hatte, dass sie mich interessieren, zugeschickt.
Entsprechend sieht das Büro aus.
Ja, ich weiß dann oft nicht so richtig, wohin damit. Wir verschenken das dann schließlich irgendwann, weil was will ich mit den ganzen Büchern? Kurzum, es schafft natürlich nur ein sehr kleiner Bruchteil in die Sendung. Und da gehe ich so vor, dass ich halt mich wirklich hinsetze und so quartalsweise immer scanne die Verlagsprogramme, was kommt da alles, dann in Büchereien lese. Und die Besonderheit jetzt unseres Sachbuchmagazins am Wochenende ist, dass wir da in Schwerpunktthemen arbeiten. Das heißt, ich überlege mir immer, zu was möchte ich diesmal Bücher versammeln? Mhm. Und dann versuche ich, dass ein paar neue dabei sind. Das können aber welche dabei sein, die vielleicht schon ein halbes Jahr auf dem Markt sind, wo ich sowieso glaube, dass für normale Leserinnen und Leser ist ein Buch, das vielleicht sogar ein Jahr schon auf dem Markt ist, ziemlich neu. Ich glaube, das ist ein sehr mediales Denken, dass wir immer denken, ein Buch ist neu, wenn es in dieser Woche erschienen ist. Ja, und da, Sie haben vorhin von Ihrem Schaufenster zum Thema Rassismus gesprochen. Natürlich hatte ich dann dem Tod von George Floyd auch gleich eine Rassismus-Sendung oder neulich eine Sendung zum Thema Zeitreisen. Also ich versuche es dann auch ein bisschen offener zu gestalten mit dem großartigen Handbuch für Zeitreisende von Katrin Passig und Alex Scholz, die wirklich über Zeitreisen schreiben, also die überlegen sich, wie wäre es denn so, wenn wir Reiseunternehmen hätten, die das wirklich, wo man das buchen könnte. Mhm. Und dann schreiben die einen Reiseführer, wo man denn hin könnte, was denn spannend wäre. Und die sagen also, wir machen jetzt nicht die ausgetretenen Pfade, also die erzählen da nicht, fahren Sie mal ins Kolosseum im alten Rom, sondern die suchen dann Ecken raus, die man ansonsten vielleicht übersehen würde. Naja, und das kombiniere ich dann mit anderen historischen Büchern, um Zeitreisen zu machen.
Was denn spannend wäre, ist ein schönes Stichwort für die Hörerinnen und Hörer, denn natürlich möchten wir heute vor allen Dingen auch von Ihnen wissen, welches Buch Ihnen in der letzten Zeit so gefallen hat, dass Sie es nicht mehr aus der Hand legen konnten oder vielleicht auch geärgert hat, dass Sie es dann erst recht ganz schnell aus der Hand gelegt haben. Wonach wählen Sie aus, was Sie lesen? Und gibt es ein Buch, das Sie immer wieder zur Hand nehmen? Rufen Sie uns an und erstellen Sie mit uns die ganz individuelle Hörerinnen- und Hörerleseliste von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Telefonnummer 0800 822 11 0800 822 11. Die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir packen heute Bücher in den Ferienkoffer bei Deutschlandfunk Kultur und tun das mit Katharina von Uslar von der Buchhandlung Uslar und Rei in Berlin und dem Kollegen Christian Rapansel, Sachbuchredakteur bei uns hier bei Deutschlandfunk Kultur, und freuen uns auf den ersten Anrufer Frank Mertens aus Pforzheim. Schönen guten Morgen, Herr Mertens.
Ja, guten Morgen, Frau Steinhauer und auch die Frau Uslar und Herr Raab. Ja, guten Morgen zusammen.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Was packen Sie in den Ferienkoffer?
Also in den Ferienkoffer. Ich habe ständig Bücher bei mir und lese sie auch, wenn ich mal so in der Stadt unterwegs bin. Und da ist mir ein Buch wirklich aufgefallen. Und zwar die Autorin Yang Shang. Das Buch heißt Wilde Schwäne, die Frauen meiner Familie, eine Geschichte aus dem 20. Jahrhundert China. Mhm. Es zieht mir jetzt schon wieder die Gänsehaut über, und zwar dahingehend, es beschreibt wirklich die Verhältnisse in China, wie sie sind. Und ich muss ehrlich eins sagen, ich habe seit einem Vierteljahr da nicht mehr weitergelesen, weil diese ganze Verarbeitung, es ist nicht leicht zu lesen, es ist ein sehr schweres Buch. Ich hatte es zwischendrin einen Bekannten ausgelesen, der ist bis Seite 350 gekommen, ich bin ein bisschen weitergekommen.
Wie viel hat es denn insgesamt?
Das Buch hat insgesamt 750, 760 Seiten.
Und die Hälfte haben Sie geschafft bisher?
Ja, bisher, weil es ist nicht so eine Lektüre, die man so ratsch runterlesen kann. Und sie beschreibt auch noch dahingehend eins, mein Buch ist kein Buch über Politik, es ist ein Buch darüber, wie Politisches sich ins Kleinste auf das Leben jedes Einzelnen auswirkt. Und das bezieht sich ja auf die Verhaltensweise, wie mit den Menschen in China umgegangen wird. Unter anderem, es wird immer gesagt, wegen Hongkong, also da bin ich der Meinung, Hongkong wird nicht mehr allzu lang so frei sein. Ja, das wird einverleibt und damit ist das Thema beendet für die Chinesen. Ja.
Herr Mertens, was hat Sie zu diesem Buch greifen lassen? Also haben Sie zufälligerweise eine Schwerpunktsendung von Christian Raphansel gehört zum Thema China und haben gesagt, Mensch, Yang Chang wird's?
Nein. Selber kreativ genug.
Ich habe noch einen anderen Hintergrund, und zwar meine Großteil meiner Familie stammt aus Göttingen. Und was vielleicht nicht allzu bekannt ist, der damalige Ministerpräsident, der später geworden ist, der hat in Göttingen studiert. Das war Zhu Enlai. Und das hat mich auch irgendwo inspiriert und dann natürlich, ich sag mal, viele Filme, die ich landschaftsmäßig über China gesehen habe und auch etliche andere Bücher, die ich da gelesen habe, das ist mit die Faszination. Und dann natürlich, wenn man eins überlegt, der Kommunismus, wie lange der existiert. Und es ist schon schlimm für die Menschen, die da leben. Ja, das ist das Problem. Also ich möchte nicht in so einem System leben. Gott sei Dank lebe ich nicht so in einem System.
Herr Mertens, wir danken Ihnen sehr für diese Idee und für diesen Vorschlag. Und ich finde es auch schön, dass wir mit einem Buch starten, was nicht ganz so leicht, also was nicht so ein Page-Turner ist, wo man auch beim Kochen das Buch schon in der Hand hat und einfach nicht mehr so richtig zur Seite legen möchte. Wilde Schwäne von Yang Chang kommt bei uns auf die Liste und ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen sehr viel Vergnügen bei den nächsten 350 Seiten, die Sie ja noch vor sich haben. Dankeschön, Herr Mertens.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Ja? Gute Zeit.
Danke, tschüss. Ihnen danke auch. Und wir gehen von Pforzheim nach Witten zu Brigitta Meyer. Guten Morgen, Frau Meyer. Noch wartet sie. Und während wir alle zusammen auf Brigitta Meyer warten,
darf ich noch kurz
Christian sehr gerne zu Herrn Mertens.
Genau, weil er ja auch kurz Hongkong angesprochen hat. Und das finde ich sehr spannend. Es gab, ich glaube schon im Februar ist das schon erschienen von Joshua Wong. Das ist einer dieser Aktivisten, der damals die, na damals sage ich schon, das ist ja auch noch nicht so lange her, diese Regenschirmproteste mit initiiert hat. Unfree Speech, der hat dieses Buch geschrieben. Und das ist, ich habe es nicht selber gelesen, aber unser Rezensent war komplett begeistert, weil er sagt, so ein junger Mensch, der so klar analysiert und das so deutlich auf den Punkt bringt, was das Problem ist, wie jetzt gerade mit Hongkong umgegangen wird. Und ich glaube, das ist, möchte ich auch deswegen noch so gerne ergänzen, weil es so wichtig ist, dass natürlich viele, viele, viele Menschen in Hongkong und auch in China das eigentlich gerne anders hätten. Und auch die Chinesen, die hier in Europa zum Beispiel leben, dass man da eben auf gar keinen Fall anfangen darf, die irgendwie unter Generalverdacht zu stellen. Also wenn jetzt zum Beispiel in diesem Buch, das ich vorher erwähnt hatte, die lautlose Eroberung da von Maike Ohlberg und Clive Hamilton, wenn die auch davor warnen, wie sehr Auslandschinesen eingesetzt werden als ja quasi Agenten, betonen die trotzdem auch immer um Himmels Willen, man darf jetzt deswegen nicht anfangen, hinter jedem Chinesen irgendeinen Agenten der kommunistischen Partei zu sehen. Und deswegen fand ich das jetzt nochmal wichtig, auch den Joshua Wong zu erwähnen, der wirklich ein sehr beeindruckender junger Menschenrechtsaktivist ist.
Und wir erwähnen jetzt wieder Brigitta Meyer aus Witten. Guten Morgen.
Ja, guten Tag. Hören Sie mich?
Ja.
Ah ja. Ich habe ein Buch gelesen, beziehungsweise ich bin immer noch am Lesen, über Rosi von Rosi Gollmann, einfach Mensch. Das Unmögliche wagen für unsere Welt. Und das ist sehr spannend, weil sie Entwicklungshilfe beginnt in Indien für die Kinder einer Handvoll Reis. Und sie erreicht damit Millionen Menschen und die Perspektive auf ein würdiges Dasein für eine selbstbestimmte Zukunft zu gestalten. Und es wird also sehr abenteuerlich geschildert, dass auch die armen Kinder nicht mehr so hungern und dass die Mädchen nicht getötet werden und auch die Mädchen arbeiten können, also nicht arbeiten können und so.
Frau Meyer, ist das autobiografisch? Ja. Ganz hinten klingelt es bei mir und vielleicht auch bei Katharina von Uslar. Hat Rosi Gollmann in Bangladesch oder in Indien gearbeitet? Oder?
Ja, sie hat dann dreimal wieder hingefahren. Und sie hat da, also sie ist sogar auch mit Markus Lanz dahin gefahren und ist auch von Richard von Weizsäcker bekannt geworden und so. Also sie hat das sehr viel erreicht, immerhin ein bisschen.
Mir ist auch, als hätte ich von ihr gelesen. Warum haben Sie sich für Rosi Gollmann entschieden? Also haben Sie sie im Interview gehört oder gesehen?
Nein, ich bin in die Buchhandlung gegangen und habe nach einer Biografie einfach nach einem lebendigen Buch geguckt und es hat mich einfach gefesselt, wie sie mit einfachen Mitteln und dass es dann so viel draus werden kann, wie sie dann damit arbeitet. Das hat mich doch sehr gefesselt. Toll. Also, dass die Leute selber auch arbeiten können.
Ja, ja.
Also nicht nur immer Geld, 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 sondern dass man auch selber ein bisschen was tut. Und
dass man die Menschen unterstützt, so dass sie selber aktiv werden können und nicht von Almosen in Anführungsstrichen und von Entwicklungshilfe leben.
Ja,
Frau von Uslar, ich glaube, was Brigitta Meyer da schildert, ist der Klassiker in der Buchhandlung. Es kommt jemand zu Ihnen und sagt, guten Tag, ich suche eine Biografie. Die sollte möglichst lebendig geschrieben sein. Wumms. Und dann haben Sie ungefähr 1 Million zur Auswahl. Wie entscheiden Sie dann? Also gucken Sie sich dann die Kundin an, gehen Sie erstmal mit der Kundin ins Gespräch. Wie machen Sie das?
Ja, das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Denn du musst blitzartig alle Eindrücke versammeln. Meistens frage ich dann noch, du checkst blitzschnell, Mann, Frau, alt, jung, weiß nicht was, so und so angezogen. Also alles, was dir sozusagen Attribute, die dir sofort in
den Scanner fallen.
Dann frage ich natürlich schon, sagen Sie mal, was interessiert Sie? Was haben Sie Lust? Ich frage ganz oft, wie soll sich das Buch anfühlen? Also wenn sie sagt, ich möchte ein lebendiges Buch, das haben Sie gerade gesagt, Brigitta Meyer, das heißt, es soll nicht nur von lebenden Menschen handeln oder von Menschen, die gelebt haben, sondern es soll auch lebendig rüberkommen, das verstehe ich sofort. Also mir sind Attribute wichtig, die vielleicht gar nicht so präzise sind. Mhm. Das letzte Buch von so und so hat mir sehr gefallen, sondern das soll sich so und so anfühlen und ich muss das Gefühl haben, ich soll auch mal was machen oder ich werde angeregt und sowas, das hilft mir sehr. Und dann versuche ich was vorzuschlagen, was ich mir vorstelle, was der Mensch gerne hätte.
Ich weiß, das ist jetzt gemein, aber haben Sie einen aktuellen Tipp für Brigitta Meyer? Denn sie hat ja die Rosi Gollmann ausgelesen, wenn sie jetzt noch eine weitere Biografie lesen möchte.
Okay, Moment, das ist schon. Ja, ich meine, ich habe das nächste Buch, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt schon anbringen kann, aber ich habe ja ein Sommerbuch, was ich besonders liebe und was ein altes Buch ist, was gerade wieder als Taschenbuch bei Piper erschienen ist, ist die Jugendgeschichte von Sibylle Bedford. Frau Meyer, hören Sie mich?
Ja.
Schön. Das ist eine ganz tolle Biografie von einer sehr auf den ersten Blick glamourösen Frau, die 1911 geboren, Tochter von einem deutschen Baron und einer, wie sie sagt, englischen, glamourösen, flatterhaften Frau. Tatsächlich war ihre Mutter auch deutsche Jüdin aus Hamburg. Das fährt man aber erst, wenn man etwas recherchiert. Und die erzählt ihre Jugend zwischen den zwei Weltkriegen.
Wo erlebt sie diese Jugend?
Wahnsinn, das ist ein Hammer. Die ist in Berlin geboren und geht dann aber direkt nach dem Ersten Weltkrieg in so ein Schloss ihres Vaters nach Baden. Dort wächst sie auf ohne die Mutter. Die Mutter hat sich sofort verabschiedet, ist irgendwo anders hin. Der Vater ist ein sehr pessimistischer, findet den Krieg absurd, will sich einigeln in diesem Schloss, hat kein Geld mehr, hat nur noch Kunst rumhängen.
Ja.
Diese Frau, diese Sibylle Bedford, ist sozusagen hart im Nehmen, arbeitet im Haus, spielt im Garten alleine und so weiter. Und wird dann aber von ihrer Mutter, und dann beginnt sozusagen das das fantastische Leben, nach Italien geholt, wo die mit einem sehr viel jüngeren italienischen Mann liiert ist.
Aber spielt das nicht auch in Südfrankreich?
Ja, pass auf, das spielt natürlich in Südfrankreich, über Italien, dann geht es nach England. Also man muss das dazu erzählen, weil die hat verschiedenste Adressen, an denen sie lebt, immer allein gelassen. Ja. Mutter sagt auch manchmal, du, ich muss jetzt mal mit dem Sohn so nach Florenz, du kannst hier in der Pension bleiben. Und das ist doch okay, oder? Und dann bleibt sie als 12-Jährige alleine 2 Wochen oder auch länger in irgendeiner Pension. Also England und letztlich, weil die Mutter mit ihrem dann italienischen Mann, den sie auch heiratet, geht nach Sanary, was damals ein sehr kleines Fischerkaff an der französischen Riviera, stimmt eben nicht, aber an der Mittelmeerküste ist.
Sanary-sur-Mer,
in der Nähe von Bandol, Marseille ist nicht weit. Und dieses Buch spielt hauptsächlich dort. Das heißt, es ist ein einerseits fantastisches Sommerbuch. Sie wollen dann sofort dahin fahren. Das habe ich übrigens gemacht.
Und den Titel haben Sie noch nicht genannt?
Der Titel heißt Rückkehr nach Sanary, okay. Roman einer Jugend.
Sibylle Bedford, Frau Meier, exklusiv also für Sie. Rückkehr nach Sanary.
Nach Sanary, ja.
Genau, Rückkehr nach Sanary, Sibylle Bedford.
Ja,
kommt alles auf die Liste und Sie können es später auch noch im Podcast nachhören, wenn Sie unsere Sendung dann nochmal nachhören möchten. Der Tipp von Katharina von Uslar für Brigitta Meier, die uns wiederum von Rosi Gollmann das Buch Einfach Mensch vorgestellt hat bei Deutschlandfunk Kultur. Danke dafür.
Ja, bitteschön.
In diesem Frühjahr und in diesem Sommer sind Bücher vielleicht noch ein wichtigerer Trost und Begleiter als sonst. Und deshalb laden wir Sie heute ein, uns hier bei Deutschlandfunk Kultur von Ihren Lebensbegleitern und aktuellen Favoriten zu erzählen. Unsere Gäste sind Christian Raphansel, Sachbuchredakteur hier bei Deutschlandfunk Kultur, und die Buchhändlerin Katharina von Uslar. Frau von Uslar, gab es eigentlich jetzt in dieser Corona-Zeit so einen Renner, also so ein Buch, zu dem alle wieder gegriffen haben oder neuerdings gegriffen haben, weil sie Trost brauchten?
Ja, es gab tatsächlich das, was Sie sich genau alle vorstellen. Alle Leute haben Camus die Pest gelesen, tatsächlich. Wir hatten es gestapelt plötzlich. Es gab auch Leute, die dann gesagt haben, so, jetzt lese ich endlich mal den Mann ohne Eigenschaften, jetzt habe ich ja Zeit.
Ja.
Aber es gab eins, das haben wir unendlich nachbestellt und es war da zwischendurch tatsächlich nicht lieferbar. Das war nämlich von Leif Rand der Roman Allegro Pastel. Ich weiß nicht, ob der Ihnen was sagt.
Nein, gar nicht.
Okay, das ist ein Typ, der hat ein Buch geschrieben über vermeintlich die Generation der etwa 30-Jährigen. Er ist selber, glaube ich, ein bisschen älter, aber gehört durchaus dazu. Das Buch ist ein in Pastell gehaltenes, irgendwie ästhetisches Buch, sieht so aus. Und der Inhalt ist genauso, pastell gehalten, ästhetisch. Die Liebesgeschichte zwischen einem Webdesigner aus Berlin und einer Schriftstellerin aus Frankfurt.
Die beide Pastelltöne mögen.
Ja, also es ist wirklich, die sozusagen sich zwischendurch treffen, essen gehen unentwegt, ein durch und durch designtes Leben führen. Damit ist gemeint, dass auch sie als Partner und Partnerin durchaus zu ihren Designvorstellungen gehören. Sie treffen andere Menschen, die genauso zu ihrem Leben passen, zu ihren Vorstellungen vom Essen gehen, zu ihren Vorstellungen von Lesen, Schreiben, Zeitungen lesen. Also es ist ein wirklich langweiliges Buch, aber, und ich habe es auch mit 30-Jährigen und Leuten besprochen, die es absolut ablehnen und sagen, um Gottes Willen, damit habe ich nichts zu tun, absurd, das gibt es, hat er sich ausgedacht. Nichtsdestotrotz hat man, als jemand, der vielleicht ein bisschen älter ist, gemein, die Idee, dass da könnte was Wahres dran sein. Also es ist ein durch und durch streitbares Buch. Es gibt Leute wie Herr Mangold, der gesagt hat von der Zeit, das ist das Buch der Generation, was wie gesagt dieselbe Generation weit von sich weist. Aber es war scheinbar ein Buch, was wirklich die Gemüter irgendwie erregt hat.
Ist ja interessant. Mhm. Also hier in Berlin hatten die Menschen ja Glück, denn trotz Corona waren die Buchhandlungen offen. Haben dennoch mehr Kunden bei Ihnen telefonisch bestellt als sonst oder sind die weiterhin zu Ihnen in den Laden?
Tatsächlich hatten wir einen ganzen Monat zu, trotzdem wir hätten offen haben können.
Mhm.
Das kam daher, dass wir, als es verkündet wurde, dass alle Geschäfte zumachen mussten, sehr schnell wiederum öffentlich gemacht haben, dass wir, also wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, kommen wir eben zu euch und wir fahren mit dem Fahrrad aus.
Ach.
Und als dann plötzlich irgendwie bekannt wurde, Berliner Buchhandlungen dürfen doch trotzdem geöffnet haben, haben wir dann aber auch gesagt, das kann aber eigentlich nicht im Sinn der Sache sein. Wir machen zu und wir machen die Geschichte mit dem Fahrrad kurieren. Und die hat sich so unfassbar bewährt. Es ging irrsinnig rund. Und wir hatten,
also Sie hatten Kuriere, Sie sind nicht selber gefahren.
Ja, mein Geschäftspartner Edgar Rey brauchte dringend Bewegung, sein Fitnessstudio hatte zu. Hat gesagt, klar fahre ich. Und außerdem hatten wir sehr, sehr viele Freiwillige, teilweise Kunden, Kundinnen, die wir gar nicht kannten, die gesagt haben, klar, ich fahre für euch. nicht.
Ich nehme mal dieses Fahrrad jetzt voller Bücher. Ich nehme das mal mit. Nur.
Ja. Nein, es war relativ, also es war wirklich ein irrsinniges Erlebnis für uns. Und deshalb waren wir sozusagen einen Monat ein bisschen länger Versandbuchhandlung.
Gisela Bierbaum ruft uns an aus Berlin. Und ich bin gespannt, wie sie es gemacht hat, ob sie angerufen hat oder persönlich vorbeigekommen ist.
Was ich sehr empfehlen kann.
Guten Morgen, Frau Bierbaum, erstmal.
Ja, guten Morgen.
Hallo, hallo, hallo. Guten Morgen. Bevor Sie loslegen, erstmal unsere Frage an Sie. Sind Sie jetzt in diesen letzten Wochen und Monaten in die Buchhandlungen reingegangen oder haben Sie telefonisch bestellt bei Ihrem Lieblingsbuchhändler?
Nein, ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich mir zwei Bücher in der Bibliothek ausgeliehen hatte.
Ah.
Und die waren dick genug, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Außerdem habe ich zu Hause auch noch einige Bücher, die auch gelesen werden wollten. Also ich bin gut über die Runden gekommen.
Wunderbar, und jetzt sind wir neugierig.
Ich hatte aber jetzt, als die Bibliotheken wieder auf hatten, da erzählte mir mein Enkel, dass sie im Gymnasium ein Buch gelesen haben, was genau zu der Zeit jetzt passt. Und zwar ging es um den Rassismus und im Endeffekt lehnt es an dem George Floyd-Mord in Amerika.
Mhm.
Und dieses Buch ist aber erschienen 2015. Und das Gymnasium hatte die Auflage gemacht, dass die Kinder das lesen sollen. Und ich wollte das, also ich habe gesagt, ich hole mir das auch und das lese ich mit. Und zwar handelt es von einem Schüler, 13, 14 Jahre alt, und die sind mehrere Jungs. Die sind befreundet und der Rachel ist schwarz. Und alle anderen sind aber hell. Das so nebenbei. Und diese beiden Hauptakteure, Rachel ist der Dunkle und Quinn ist der weiße Junge. Und die beiden kennen sich aus der Runde, mhm, aber sind nicht eng befreundet. Aber sie kennen sich gut und machen vieles zusammen. So. Und Quinn geht an die Straße entlang und da sieht er, wie Rachel von zwei Polizisten gepackt wird und aus dem Laden rausgeführt wird und kriegt dabei mit, dass er irgendwas gestohlen haben soll. Und der Junge ruft immer verzweifelt, nein, er hat nicht gestohlen und hört mir doch mal zu. Und die hören gar nicht hin. Die hören gar nicht hin und massakrieren ihn dermaßen stark auf der Straße, dass der Quinn, also der das sieht, völlig entsetzt ist. Und lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist doch viel Sinn. Es ist dabei, dass jetzt diese beiden Charaktere, der Junge, der da schwer verletzt von den Polizisten wird, der dann aber dann doch ins Krankenhaus kommt, und der Weiße, der jetzt nicht weiß, was er denken soll, denn der Polizist, der den Jungen festgenommen hat, das ist sein bester, der Bruder seines besten Freundes.
Also große Konflikte, Frau Bierbaum.
Große Konfrontation und großes Durcheinander.
Ja.
Was ist so spannend.
Jetzt haben Sie uns weder, Sie haben, Frau Bierbaum, hallo, Sie haben uns weder, Sie haben uns weder den Autor noch den Titel verraten bisher. Sie haben eine ziemliche Spannungskurve,
das heißt,
jetzt gemacht.
Nichts ist okay von Jason Reynolds.
Ja, nichts ist okay. Jason Reynolds, wir schreiben mit. Und jetzt hätte ich gerne in einem Satz noch von Ihnen die Moral der Geschichte.
Die Moral der Geschichte ist, im Endeffekt geht's gut aus. Aber man erkennt, was in der schwarzen Familie vorgeht.
Ja.
Und man erkennt, was in dem weißen Jungen, der sich keinem anzuvertrauen denkt,
was in dem vorgeht.
Dann im Endeffekt aber doch tut und dann dazu steht, was er da gesehen hat.
Gisela Bierbaum aus Berlin. Ja. Gisela Bierbaum aus Berlin. Eine sehr engagierte Leserin, für deren Anruf wir uns sehr bedanken, hat uns Rachel und Quinn näher gebracht in unserer Literatursendung heute. Tipps von und für Leserinnen bei Deutschlandfunk Kultur, wo wir heute Bücher für den Ferienkoffer einpacken. Und wir tun das mit der Buchhändlerin Katharina von Uslar und dem Literaturkollegen Christian Raphansel und mit Ihnen, Mario Rau aus Stolberg. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Herr Rau, was empfehlen Sie uns?
Also das Buch heißt Mach Handel. Das war für mich zunächst mal ein ziemlich kryptischer Titel. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Hab dann erst mal nachgeschlagen. Es ist also die niederdeutsche Bezeichnung für Wacholder. Es ist ein Roman von Regina Scheer. Und es geht um die Nachkriegsgeschichte in der DDR. ein packendes Buch. Ich habe es also gar nicht wieder aus der Hand legen können. Ich habe es in einem Zug durchgelesen. Wenn Sie es mit in den Urlaub nehmen, sollten Sie sich vorher von der Familie verabschieden. Also das ist richtig, das ist ein richtiger Sog. Ne? Und das hört auch nicht auf, während man das Buch liest. Am Ende ist man eigentlich traurig, dass man die Person nicht persönlich kennenlernen kann. Man kann gar nicht fassen, dass die ausgedacht sind. Das wirkt alles so lebensecht.
Wodurch entsteht denn diese Sogwirkung, Herr Rau?
Also einmal, dass es also ganz unterschiedliche Charaktere sind, die aber miteinander verbunden sind. Einmal, weil sie zur gleichen Familie gehören oder befreundet sind mit dieser Familie. Das ist also die Familie eines ehemaligen KZ-Häftlings, der an der DDR politische Karriere gemacht hat und dann es bis zum Minister gebracht hat. Und das Buch beginnt aber eigentlich mit der Schere, die in dem ganzen Buch eine große Rolle spielt, dass der Sohn dieses Mannes dann einen Ausreiseantrag gestellt hat und die DDR verlässt. Mhm. Ja, also es ist ein Riesenspektrum. Und wenn man also was über die DDR erfahren will, wie das tatsächlich gewesen ist und welche Nuancen es da gab im Leben, dann sollte man unbedingt dieses Buch lesen, finde ich.
Was genau hat das in Ihnen ausgelöst, dieses Buch?
Oh, also ein Rieseninteresse erstmal.
Ja.
Dann großes Gefühl, Mitgefühl mit ganz unterschiedlichen Personen.
Gab es denn so eine Person, mit der Sie sich besonders identifiziert haben?
Ja, natürlich die Clara. Das ist die Tochter von diesem Politiker, die eigentlich so, sage ich mal, die Haupterzählerin ist.
Ja.
Aber der Roman lebt eigentlich davon, dass man ständig die Erzählperspektive wechselt. Also die erzählt eine Episode, dann kommt eine andere Person, die aus ihrer Sicht die Dinge erzählt, sodass man also manchmal auch erfährt, dass es ganz anders gewesen ist, als es von außen aussah, wie es also im realen Leben auch so ist.
Das ist, glaube ich, Christian Rapansel, so ein ganz springender Punkt, den Mario Rau anspricht. Ne? Mhm. So dieses, es ist anders gewesen, als man es so gedacht hat, ja. Als man es auch vielleicht.
Ich finde da sehr beeindruckend, dass es ja in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel DDR-Literatur gibt, die sich fast nach Generationen einteilen lässt. Ne? Also dieser Wahnsinns-Bestseller jetzt schon vor mittlerweile, ich glaube, 1,5 Jahren oder so von Ines Geipel, dieses Mein Bruder, der Osten und der Hass, die ihre eigene Familiengeschichte mit der Geschichte erst NS-Zeit, dann DDR, dann Wende, dann Nachwendezeit verwebt und versucht, da etwas Klarheit hineinzubringen. Dann jetzt seit einem Jahr oder so diese ganzen Nachwendekinder, die Bücher schreiben. Ja. Also wir haben ja irgendwie Johannes Nichelmann, der ist auch Reporter hier bei uns, der hat das Buch Nachwendekinder oder Valerie Schönjahn, Ostbewusstsein. Also das ist diese ganz junge Generation, die eben wirklich so mit dem Mauerfall oder kurz danach dann aufgewachsen ist und die lange dachten, was hat die DDR mit mir zu tun, und jetzt langsam merken, sie hat doch eine ganze Menge mit ihnen zu tun.
Mhm.
Oder ein Buch von einem Menschen, der von sich sagt, ich bin so ein Einheitsmensch. Ich bin nämlich in Iserlohn geboren und lebe jetzt aber schon mehr als die Hälfte meines Lebens in Leipzig. Und da rede ich jetzt von Michael Kraske, auch ein Journalist, der ein Buch geschrieben hat, Der Riss, auch so über so eine Radikalisierung. Das finde ich ein sehr gelungenes und sehr dramatisches Buch. Der schreibt da über Sachsen und versucht eben klarzumachen, ich will hier nicht irgendwie so dieses Klischeebild von Sachsen bedienen, aber ich gehe halt trotzdem dahin, wo es weh tut. Also mit Rechtsradikalismus, mit in den Jahren, wie sich das schon durchgezogen hat, dass Initiativen, die sich für Vielfalt eingesetzt haben oder auch einfach nur für Demokratie eingesetzt haben, wie die angefeindet worden sind, wie denen die Gemeinschaftshäuser wirklich eingeschlagen worden sind. Und dann,
und wie diese Radikalisierung im Osten das Zusammenleben dann zerstört hat.
So ist der Titel, ganz genau. Das macht es eben auch zu einem bundesweiten Thema. Also er schreibt dann eben zum Beispiel auch über Hessen, wenn wir jetzt auch aktuell wieder hören, wie die hessische Polizei verstrickt ist in Rechtsradikalismus. Also offenkundig, so sieht es ja aus. Trotzdem kommt dann ihm immer der Vorwurf wieder entgegen, er würde so ein Sachsen-Bashing betreiben. Und diese schwierige Lage, dass er sagt so, das ist doch jetzt hier meine Heimat, ich habe doch gar nicht den Außenblick, vielleicht ein bisschen mehr, weil ich halt woanders geboren bin, aber es wird alles dann so abgelehnt, du mit deinem westlichen Blick, bleib du mal zu Hause. Das ist ein Buch, was wirklich unter die Haut geht.
Herr Rau, was mich noch interessiert, wie löst sich der Titel auf? Sie haben uns erklärt, Machhandel heißt Wacholder.
Ja, das ist dann,
wird das erklärt irgendwie?
Das hat schon auch mit der also mit dem Wacholder zu tun, weil das Machhandel ist am Ende ein Dorf im Brandenburgischen, wo sich ein großer Teil der Handlung abspielt und was eben von diesen Wacholder-Pflanzen sozusagen umgeben ist. Mhm. Ja, das ist praktisch der Grund dann für den Titel.
Und also, das wäre für Sie, Christian Raphansel, wenn Sie jetzt nochmal einen Schwerpunkt DDR machen, einen Titel, den Sie mit reinnehmen würden in die Sendung, Mach Handel, Regina Scheer?
Da müsste ich auch nochmal gucken, wie neu es zum Beispiel ist, was dann auch ein Kriterium ist. Also ich habe ja vorhin schon mal ganz am Anfang... Ja, das wird dann schon ein bisschen schwierig. Ich habe schon ganz am Anfang der Sendung gesagt, mich stört das nicht, wenn so ein Buch schon so ein halbes Jahr oder auch mal im Zeitfall vielleicht auch mal schon so 7 Monate auf dem Markt ist. Aber da würde ich jetzt mal gucken, ob wir nicht vielleicht sogar eine Rezension dafür schon auf unserer Internetseite haben. Das weiß ich jetzt nicht.
Es kommt auf jeden Fall auf unsere Liste drauf.
Genau.
Mario Rau.
Also, meine Beschreibung wird jetzt der Faszination bestimmt nicht gerecht. Ich kann nur sagen, lesen.
Das ist rübergekommen, glaube ich. Ja.
Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ja.
Sie haben das sehr gut gemacht. Mario Rau aus Stolberg. Vielen Dank für den Tipp. Regina Scheer,
ja,
Mach Handel.
Danke auch.
Und wir werden natürlich in der nächsten Stunde noch viel von Ihren Schwerpunkten erzählen, Christian Raphansel. Aber trotzdem die Frage, was ist der nächste Schwerpunkt in Ihrer Sendung bei uns?
Der nächste Schwerpunkt, ich plane gerade, ich hoffe, es klappt. Ich habe die Zusage noch nicht, es ist ja Urlaubszeit. Ich möchte über Insektenessen reden. Also nicht, was Insekten essen, sondern wie wir Insekten essen können.
0800 822 11 ist heute unsere Telefonnummer für Ihre Literaturtipps hier bei Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Sommerzeit, Ferienzeit, Lesezeit. Das ist unsere Gleichung im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, die wir in jedem Jahr neu berechnen und Sie dann dazu einladen, mitzumachen. Unsere Gäste heute sind die Berliner Buchhändlerin Katharina von Uslar und der Literaturredakteur Christian Raphansel. Die Telefonnummer für Ihre Beiträge, Ihre Tipps ist heute die 0800 800 22 11, 0800 822 11 und gewählt hat die in Hamburg Bernd Backlenmeier. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich lese wirklich mit heißem Herzen von Harald Jener Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955.
Mhm.
Und zwar, ich hatte, das Buch ist 2019 erschienen. Ich hatte das schon in der Hand im Herbst letzten Jahres und ja, habe ich reingeguckt, wo ist halt, ja. Ja, und ich bin Jahrgang 51 und bin ich noch drauf gestoßen, dass er jetzt das Kriegsende praktisch Jubiläum hat, wenn ich es richtig weiß, 75 Jahre. Und ich habe es mir dann nochmal hergenommen und jetzt habe ich es erstmal ausgeliehen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Also ich erfahre Dinge, die mir überhaupt nicht klar waren. Zum Beispiel zum Thema, das nennt sich das große Wandern, da geht es um Vertriebene. Und für mich waren Vertriebene immer die Leute, die entweder aus der zukünftigen DDR kamen damals oder aus den Ostgebieten, die Polen dann übernommen haben. Und dann ist mir klar geworden, Vertriebene, es waren die verschiedensten Leute und es waren zum Teil auch meine Eltern. Und was ich jetzt, das jetzige Kapitel heißt, die Generation Käfer stellt sich auf, geht natürlich erstmal um den VW. Und dann geht es aber auch darum, diese ganze Moral, die damals gepredigt wurde, speziell Kindern und Jugendlichen, was ich ja zum Teil dann schon miterlebt habe. Ja, und wie gesagt.
Und wie die Sie geprägt hat. Also wenn Sie Jahrgang 51 sind, ja, dann haben Sie das natürlich voll miterlebt.
Die mich auch geprägt hat. Und dann natürlich auch ganz wichtiges Kapitel, die ganze Sache mit Schwarzhandel. Das heißt hier Rauben, Rationieren, Schwarzhandeln, Lektionen für die Marktwirtschaft. Wo dann nochmal deutlich wird, naja, nach dieser unsicheren Zeit waren die Leute heilfroh, als es ein stabiles Wirtschaftssystem gab.
Herr Backlenmeier, können Sie sich erklären, warum Sie dem Buch eine zweite Chance gegeben haben? Denn im Herbst haben Sie es in die Hand genommen und haben kurz reingeblättert, wieder weggetan und jetzt auf einmal zack.
Nicht genau. Also auf jeden Fall war wichtig, dass die Sache mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs jetzt praktisch Jahrestag hatte.
Mhm.
Und ich bin eigentlich jemand, der so ein bisschen drauf achtet und möglichst dann auch was zu dem Thema lesen will, weil ich habe ja zu der Zeit nicht gelebt, beziehungsweise dann als Kind Anfang der 50er hat man natürlich erstmal gar nicht viel mitbekommen. Und dann habe ich nochmal reingeguckt und dann habe ich gemerkt, es war ja ein aktuelleres Buch noch von einem anderen Autor. Da ging es um die erste Woche nach dem Ersten Weltkrieg, in dem Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich aber gemerkt, das ist mir zu wenig.
Ja.
Ich will über eine längere Zeit dem Ganzen folgen und das ist mit diesem Buch also gelungen. Vor allen Dingen der Autor Jena schreibt auch auf eine Weise, dass man Lust hat, dran zu bleiben.
Katharina von Uslar, kennen Sie das, dass Kunden und Kundinnen zu Ihnen kommen und sagen, mein Motiv, jetzt gerade mal ein Buch in die Hand zu nehmen, ist zum Beispiel der Jahrestag, so wie das bei Herrn Backlemeier gewesen ist? Und entsprechen Sie dem, indem Sie dann auch wieder das Schaufenster so dekorieren, dass Sie sagen, also wir feiern XY-Jahrestag?
Ja, na klar. Wir suchen oft Anlässe, um Schaufenster oder Themen besonders aufzubereiten. Und klar, Kriegsende war so einer. Es geht aber auch, natürlich war bei uns jetzt besonders, weil wir mitten in Prenzlauer Berg sind, 30 Jahre Mauerfall. Letztes Jahr war es schon ein Riesenthema und dementsprechend gab es sehr viele Veröffentlichungen, die haben wir dann gesammelt und die uns interessantesten rausgesucht und so weiter. Also klar, natürlich, Anlässe, wir leben von Anlässen. Und wenn es die Berlinale ist, ist es die Berlinale. Wenn es Frauen, Selbstermächtigung und so weiter, na klar,
ja,
absolut.
Herr Backlemeier, geben Sie Büchern häufiger eine zweite Chance? Also es passiert ja auch, dass man ein Buch anfängt und dann findet man so schlecht, dass man es weghaut und dann liest man es aber auch nicht mehr.
Ich habe ein paar Leichen, sagen wir mal, im Regal stehen. Hatte mir ein Freund empfohlen, ein Buch, und ich will da immer noch mal bei, das ist auch ein Sachbuch, ich weiß den Titel im Moment nicht genau. Das kommt drauf an, aber hier war es dann keine Frage, als ich da reingekommen bin.
Ja, manchmal, Christian, sind Sachbücher so sachlich, dass man sie dann auch wieder aus der Hand legt.
Ja, es gibt Autoren, muss ich sagen, die haben es mir, ich habe ein Buch über den Zweiten Weltkrieg gelesen, ja. Anthony Beaver. Das ist schon sehr schön ausführlich, das muss ich sagen, aber es ist eine verdammt harte Lektüre.
Christian Raffansel, ist das dann der Moment?
Super. Sie sind tapfer.
Ist das denn, also wenn ein Sachbuch zu sachlich ist, ist das der Moment für alle Schätzings oder Sven Plögers, die dann über die Meere und die Umwelt schreiben und zwar so, dass alles wieder verstehen, dass es massenkompatibel ist?
Ach, massenkompatibel klingt jetzt ja fast so ein bisschen negativ. Ich finde ehrlich gesagt, okay,
gut, der Menge gefällt,
dann bin ich beruhigt, dass es nicht negativ gemeint war, denn ich finde auch, dass Bücher toll geschrieben sein müssen. Und Herr Baldmeier, ich bin ja heilfroh, dass Sie dem Harald Jena da eine zweite Chance gegeben haben, weil diese Wolfszeit, ich finde das auch, das ist so ein tolles Buch. Also ich bin jetzt gerade in Gedanken da nochmal zurückgegangen in diese Lektüre, als Sie davon erzählt haben. Auch diese ersten Nachkriegsjahre, wie er das schildert, wie die damals gefeiert haben, als gäbe es kein Ende mehr, weil sie so viel Nachholbedarf hatten, was ja aber auch was sehr, sehr Ambivalentes hat, was ja auch wahnsinnig deutlich wird. Also wenn Sie von diesen Heimatvertriebenen erzählt haben, das waren ja auch Menschen, die in Arbeitslagern gesessen haben, die dann einfach auf die Straße geworfen wurden, dann da rumliefen, halb verhungert und dann die deutschen Täter, die auch noch mit diesem furchtbaren Begriff heimatlose Gesellen abgetan haben. Das heißt, für viele von denen ging es ja danach genauso schlimm weiter. Mhm. Es gibt Menschen, die sind in ehemaligen KZs freiwillig drin geblieben, bewacht von den Alliierten, weil es ihnen draußen noch schlechter gegangen wäre. Also Harald Jena erzählt da ja wirklich Kapitel aus der deutschen Nachkriegszeit, die sind atemberaubend. Also ich bin da wirklich manchmal, ich konnte es gar nicht glauben. Und zum Thema toll geschrieben, es ist halt trotzdem gar kein schweres Buch, sondern erzählt das so, so lebendig, das pulsiert derartig und es hat ja auch viele tolle Bilder mit drin und ich mag auch einfach seinen lakonischen Tonfall, wenn es zum Beispiel irgendwie darum geht, deutsche Frauen mit GIs, die Liebesbeziehungen mit denen hatten, wo ansonsten in der Forschung das gerne so abgetan wurde, irgendwie es war halt Männernot, die mussten und er dann einfach ein paar Fotos zeigt, wie diese blendend aussehenden GIs mit denen auf dem Karussell sitzen und er dann nur so einen lakonischen Kommentar in die Bildunterzeile schreibt, erst in dem Moment sei vielen deutschen Männern klar geworden, wie gründlich sie den Krieg verloren hätten. Also er hat da eine sehr humorvolle Art, mit dieser durchaus schwierigen Zeit umzugehen. Also wirklich ein ganz tolles Buch.
Klare Empfehlung von Bernd Backlemeier aus Hamburg. Danke dafür, Harald Wolfszeit. Jena, Wolfszeit, kommt mit auf die Liste. Katharina von Uslar von der Buchhandlung Uslar und Rei in Berlin und Christian Raphansel, Sachbuchredakteur bei Deutschlandfunk Kultur, sind heute meine Gäste im Gespräch. Denn es geht um Bücher für den Ferienkoffer und Sandra Lord Giga aus Karlsruhe hat die 0800 822 11 gewählt. Guten Morgen, Frau Lociga.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Ihr Tipp für uns.
Guten Morgen, die anderen Teilnehmer.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Danke. Ich habe einen Tipp von Delphine de Vigan, das Leben meiner Mutter. Mhm. Es geht darin, eine nicht mehr ganz so junge Frau erzählt von dem Leben ihrer Mutter, die als Kind mit 10 Geschwistern in Paris geboren wurde. Und dann erzählt sie, wie die Mutter aufgewachsen ist, wie das Leben weiterging für sie und wie sie dann auch eine psychische Erkrankung entwickelt hat, die dazu geführt hat, dass sie in die Psychiatrie eingeliefert wurde, während die Autorin so heranwachsend war. Mhm. Und das ist so eine ganz schwierige Familiengeschichte. Aber es hat dennoch, ist sehr spannend.
Wissen Sie, ob das autobiografisch ist, zufällig?
Es ist autofiktional.
Okay.
Also bin dazu gekommen, im Rahmen von diesen ganzen autofiktionalen Geschichten, die es so gibt seit Rückkehr nach Reims. Mhm. Und das hat mich sehr fasziniert, weil da eben genau dieses, auch diese, was in der Literatur so schön ist, dass es wahr sein könnte, es ist alles so geschrieben, als wäre es wahr, aber man weiß nicht richtig, ob es wirklich wahr ist. Aber das ist auch völlig zweitrangig, das ist ganz egal, weil man einfach sich damit beschäftigt, wie es wäre, wenn es wahr wäre.
Schön. Können Sie uns ein bisschen zur Autorin sagen, Delphine de Vigan?
Ehrlich gesagt nicht allzu viel.
Wir haben uns nämlich, hier sind so ein paar Fragezeichen auf unserer Stirn, weil wir weder Christian Rapansel noch Katharina von Uslar sind so richtig vertraut. Also wir kennen sie alle, aber wir wissen wenig über sie.
Ich weiß auch nicht allzu viel. Ich weiß nur, sie hat noch zwei andere Bücher geschrieben. Mhm. Eins heißt No und Ich und ein anderes Buch, das weiß ich noch nicht mal, wie das heißt, aber da geht es um ihre Magersuchterkrankung, die sie mal entwickelt hat dann in dieser Jugendzeit.
Auf jeden Fall scheint sie ja eine Autorin zu sein, die viel auch in Ihnen gerade auslöst. Also was hat sie so getriggert bei Ihnen? Welche Punkte sind Ihnen so durch den Kopf gegangen, nachdem Sie sie gelesen haben? Also reflektiert man da automatisch das Leben der eigenen Mutter auch nochmal und vielleicht das Tochter-Mutter-Verhältnis oder das Freundinnen-Verhältnis?
Nee, das ist Mutter-Tochter-Verhältnis ist mein Thema zurzeit.
Ja, okay.
Ich habe auch ganz viel von Annie Ernaux gelesen. Simone de Beauvoir, Ein sanfter Tod. Mhm. Damit hat es eigentlich angefangen. Das hat schon so dieses Mutter-Tochter-Verhältnis, das ist schon etwas, was mich sehr umtreibt.
Also Sie lesen gerne von Frauen über Frauen?
Ja. Mhm.
Ich fand, ich habe dies auch sehr gerne gelesen, das Leben meiner Mutter. Ich glaube, was ich daran faszinierend fand, ich weiß nicht, ob Sie das auch so sahen, dass man plötzlich, dass es einem gelingt, die eigene Mutter als Mensch zu sehen. Also, dass man eben nicht nur sagt, meine Mutter und so, sondern dass man sagt, klar, Wahnsinn, was die gelebt hat, wie die gelebt hat, was die angetrieben hat. Das war, dass man sozusagen die eigene Mutter als jemanden aus der Entfernung sieht. Mhm. Und sogar sich wahnsinnig mag oder vielleicht sogar ein bisschen verknallt in die, weil man denkt, Wahnsinn, was war denn das für eine? Das fand ich daran extrem faszinierend.
Ja.
Mhm. Und das ist deshalb schön, weil man sich natürlich an der eigenen Mutter auch immer herrlich abarbeiten kann. Und
sowieso, genau.
Ja. Und einfach mal ein anderer Aspekt reinkommt.
Ja, genau. Aber ehrlich gesagt, das ging mir eher so bei Annie Ernaux und das, was sie geschrieben hat.
Über ihre Mutter auch.
Und das Erinnerung eines jungen Mädchens.
Ja.
Da ist mir das ganz stark aufgefallen und auch dieses, dass sie einfach es schafft, also Annie Ernaux schafft es, die...
Jetzt ist sie weg. Jetzt ist die Leitung
futsch.
Aber
jetzt wollte ich doch noch hören,
ich sag's Ihnen. Aber Sandra Lucia aus Karlsruhe hatte den Tipp, das Leben meiner Mutter von de Vigan.
Die Ernaux, also ich hoffe, sie hören es noch, schade, dass wir sie nicht mehr hören. Die Ernaux hat... die schon immer sozusagen für Frauen gesprochen hat, ohne Manifeste zu schreiben, zeichnet sich dadurch aus, dass sie eigentlich nur Gedanken aufgeschrieben habe, die jeder hatte, die man aber damals noch nicht so erkannt hatte als einen entscheidenden Gedanken, dass sie zum Beispiel in diesem Buch, von dem sie gerade redeten, das Leben, jetzt
weiß ich meiner
nicht,
Mutter?
Nee, das Leben meiner Mutter, das ist die Vegan, ich bin bei der Ernaud gerade, so. Eines jungen Mädchens, ist die, dass sie als junge Frau, als Mädchen in einem Ferienlager war, auf das Werben, kann man sagen, von irgendeinem Typen reagiert hat, mit dem ins Bett gegangen ist und danach war sie das Flittchen vom, von dem Dienst sozusagen und sie sagt, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. So, und die schreibt viele Sachen, aber falls Sie das noch hören, sollten Sie unbedingt auch Der Platz lesen, das ist praktisch ihre Geschichte über ihre Mutter, die sehr intensiv und auch durchaus ambivalent ist, auch ein ganz tolles Buch.
Es gibt Frau ja sowieso Luciga, es gibt diese Sendung als Podcast. Sie können das sowieso alles
nochmal hören.
Genau. Es gibt ja sowieso ganz tolle Bücher über Frauen, die mit scheinbar alltäglichem ihrer Zeit einfach wirklich voraus waren. Ich erinnere mich wirklich mit großer Begeisterung, Christina Capres hat das geschrieben über ihre, ich glaube jetzt nicht Mutter, sondern über ihre Großmutter, die illegale Pfarrerin. Da geht es um die erste Pfarrerin in der Schweiz, die sich in diesem Männergeschäft durchgesetzt hat, ermutigt von ihrem Vater, muss man sagen, der auch schon Pfarrer war, aber überhaupt Theologie zu studieren. Dann wurde sie schwanger, hat dann also ihre Prüfung abgelegt, hochschwanger. Das wurde schon als großer Affront aufgefasst, dass sie sich überhaupt traut, da als schwangere Frau vor die Herren Professoren zu treten, um die Prüfung abzulegen. Und wie sie dann versucht, Pfarrerin zu werden und natürlich in der Schweiz alles damals schon vergleichsweise basisdemokratisch, die ganzen, aber natürlich nur die Männer durften also abstimmen und dann wurde also gesagt, das geht alles nicht, bis sie dann also ein kleines Bergdorf gefunden hat und da quasi in dieser Mischung aus, die hatten große Not, weil niemand wollte da oben in dieser Abgelegenheit irgendwie Pfarrer werden und sie ist dann dahin und hat das gewuppt als junge Frau mit Kind, verheiratet, aber getrennt lebend, weil der Mann eben woanders noch arbeiten musste. Ist die da Pfarrerin geworden.
Irre. Und sagen wir mal eben Titel und
die illegale Pfarrerin von Christina Capres. Eine wirklich ganz, ganz tolle Lebensgeschichte. Und ich finde, das zeigt eben dieses Alltägliche. Das ist, heute denken wir, naja, nun gut, die hat halt Theologie studiert. Aber nicht nun gut, es war gar nicht gut.
Natürlich, vor allem in der Generation.
Ja,
klar.
Ja.
Mit der verlängern wir die Liste und mit Karin Schwalm aus Marburg. Guten Morgen, Frau Schwalm.
Einen schönen guten Morgen. Danke, dass ich dran bin. Und ich wollte sagen, was für eine wunderbare Sendung. Am frühen Samstagmorgen schon so in Literatur baden zu können, es ist einfach nur wunderbar.
Ich verrate Ihnen was, das ist meine Lieblingssendung seit Jahren. Ich freue mich immer, wenn ich die moderieren darf.
Wunderbar. Also, ich würde gerne ein Sachbuch empfehlen, ein Sachbuch, das mir trotz der Sachlichkeit an bestimmten Stellen die Tränen in die Augen getrieben hatte. Das ist von Naomi Klein und es heißt auf Deutsch gegen Trump, aber der englische Titel gefällt mir viel besser, No It's not enough. Wir kennen das ja alle, dass wir uns im Alltag gerne beschweren, aber zum Handeln kommen ist oft noch recht schwierig. Sie beschreibt zum Beispiel an einer Stelle, wie sie in Dakota gemeinsam mit den dort ansässigen Indianerstämmen deren Grund und Boden verteidigt, weil da eine Ölpipeline gebaut werden soll. Mhm. Und sie sagt, ein wunderbarer Moment, als an einem schönen Morgen 2000 Veteranen kamen mit T-Shirts, auf denen stand To Serve and to Protect. Also das, was die Soldaten geschworen haben zu tun. Mhm. Und sie sind gekommen, um dort die Indianer zu verteidigen, in ihrem Bemühen, ihr Land zu retten. Als ich das gelesen habe, da ist es mir wirklich sehr, sehr nahe gegangen. Und was ich insgesamt an dem Buch so wunderbar finde, dass Naomi kleine Haltung gegenüber dieser Welt hat, die sehr sozial und sehr solidarisch ist. Und sie hat zum Beispiel überlegt, ob sie überhaupt von Kanada nach Australien fliegen darf in diesen Zeiten, um über das Great Barrier Reef zu berichten, was ja auch sehr wichtig ist. Und sie hat sich gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann darf ich aber lange nicht mehr fliegen. Mhm. Also ihre Haltung insgesamt solidarisch mit anderen zusammen und immer auch die anderen mitdenkend, finde ich einfach nur beeindruckend.
Bestärkt Sie das, Frau Schwalm, in Ihrer eigenen Haltung, solidarisch zu sein und noch mehr für andere zu tun?
Ich bin hier in Marburg auch aktiv in der Flüchtlingshilfe und auch bei der Friedensarbeit. Und wenn Sie mich jetzt so direkt fragen, dann sage ich noch mal kurz, was auch ein Vorredner angerissen hat, was hier in Hessen auch bei der hessischen Polizei los ist. Und Sie wissen ja vielleicht, dass im Moment Janine Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, bedroht wird aufgrund von Informationen, die irgendjemand aus dem Polizeiserver in Wiesbaden entnommen hat. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und da bin ich auch solidarisch, da sage ich auch laut, das passt auch gut, finde ich, zu Naomi Klein, dass hier bei Ihnen im Radio, und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich die Gelegenheit hatte, das sagen zu können.
Mhm. Herr Rapanzel, Sie haben das eben angesprochen.
Ja, genau, ich hatte das vorhin angesprochen, als ich von Michael Kraske und der Riss gesprochen habe, der eben nicht nur über den Osten schreibt, sondern wirklich diese Zerrissenheit insgesamt schildert und da eben auch die Situation im hessischen Verfassungsschutz und in der Polizei anspricht, auch wenn natürlich diese ganz neuen Entwicklungen bei ihm noch nicht mit drin sind. Mhm. Ich finde es so spannend, wie Sie das jetzt gerade bei Frau bei Naomi Klein gelobt haben, Karin Schwalm, dieses solidarisch sein, das ist ja wirklich ein Lebensthema für die. Ne? Ich weiß, ich habe Naomi Klein damals das erste Mal wahrgenommen mit diesem Buch No Logo, wo es um die Kleidungs- und Textilindustrie um die weltweite ging. Dann hatte ja auch ihr dickes Buch Green Deal vorgelegt, wo es eben um Klimaschutz geht. Jetzt also No is not enough, das habe ich noch nicht gelesen, aber das ist ja wirklich so ein Thema, was sich für die durchzieht. Ja. Darf ich Ihnen noch ein Buch ans Herz legen, auch noch, was vielleicht zu diesem No is not enough ganz gut passt, und zwar ein Buch, was man auch gar nicht genug loben kann, finde ich, von Mascha Gessen, Autokratie überwinden. Oder haben Sie das zufällig schon gelesen?
Meinen Sie jetzt mich?
Ja, ja. Sie meine ich.
Ich habe nur die Rezension im Freitag gelesen. Und ja. Mascha Gessen ist mir auch ein Begriff, die hat im New Yorker veröffentlicht, aber
genau.
Ich werde es mir anschauen.
Ja, das ist, also ich finde an dem Buch so toll, es gibt ja momentan so unglaublich viele Bücher über die USA und über Trump, und sehr viel davon macht auf mich den Eindruck, naja, das ist halt jetzt so hingeworfen, das ist dann sehr schnell geschrieben, und was weiß ich, wenn jetzt schon, bevor es überhaupt erschienen ist, das Buch der Nichte von Donald Trump für Aufsehen sorgt, weil sie als Psychologin darüber schreibt, wie kaputt diese Familie ist. Ja, also, dass der Mensch psychologisch ein bisschen schwierig ist, ich glaube, das kann man auch aus der Ferne beobachten, dazu muss man weder Psychologie studiert haben, noch die Nichte sein, also da gibt es jetzt so unglaublich viel, und bei Mascha Gessen ist das einfach, obwohl es auch ein sehr, sehr drastisches und deutliches Buch ist, es ist einfach so viel subtiler, weil die Frau einfach mit einer so umfassenden Bildung daran geht, die ist ja in der Sowjetunion aufgewachsen. Das heißt, die kann einfach verschiedene autokratische Systeme miteinander vergleichen und vergleicht es dann auch mit Ungarn zum Beispiel, mit den Entwicklungen dort nach dem Kommunismus und entlehnt sich da von dem Soziologen so Begrifflichkeiten, sagt irgendwie, es gibt so verschiedene Phasen, autokratische Versuchung, autokratischen Durchbruch, autokratische Konsolidierung, und sie sagt, das, was noch ein bisschen optimistisch stimmt, in den USA sei man momentan noch in der Phase der autokratischen Versuchung, also quasi zu Beginn. Aber es ist trotzdem sehr dramatisch, wie sie beschreibt, dass das große Problem ihrer Meinung nach darin besteht, dass sehr viele Zeitgenossen eigentlich zu schlafend all die Entwicklungen hinnehmen und darauf sich verlassen, dass die Institutionen schon stark genug sind, um einen Menschen, der versucht, autokratisch zu handeln, irgendwie einzuhegen. Und da ist sie sehr skeptisch. Und dann zieht sie eben auch immer wieder historische Vergleiche und zeigt halt in anderen Ländern, dass das auch in aller Regel nicht gereicht hat. Und sie sagt, eigentlich müssen wir uns als Land neu erfinden. Selbst wenn Trump abgewählt werden sollte, was sie natürlich hofft, sagt sie, das reicht nicht. Wir müssen uns als Gesellschaft und unsere Institutionen neu erfinden. Mascha Gessen, Autokratie überwinden.
Exklusiv für Sie, Karin Schwalm.
Vielen Dank.
Und vielen Dank für
Ihren
Tipp.
Ja.
Naomi Klein, No is not enough.
Danke.
Wir haben eine Mail bekommen von Cornelia Matthias aus München. Sie empfiehlt Ich ohne Angst von Felix Grün, erschienen bei Tradition. Der unter Pseudonym schreibende Autor, so sagt Cornelia Matthias, berichtet sehr berührend und anschaulich, wie er sich durch eine Psychotherapie von seiner Angststörung befreien konnte. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es sich nicht nur um eine Autobiografie handelt, sondern in sehr einfach formulierten Kapiteln erfährt der Leser Wissenswertes über seine therapeutische Arbeit, vermittelt Grundwissen über Psychologie, Neurobiologie und innere Kindarbeit. Und diese therapeutische Form wird authentisch beschrieben. Ich möchte dieses Buch allen Leserinnen und Lesern wärmstens ans Herz legen, die sich für Psychologie oder spannende Biografie interessieren und mit Problemen zu kämpfen haben, die mit Angst und starken Unsicherheiten zu tun haben. Dankeschön, Cornelia Matthias aus München, für Ich ohne Angst von Felix Grün. Und das sind natürlich das innere Kind und Psychologie und Ängste, starke Unsicherheiten, Frau von Uslar. Dies sind alles so Geschichten, da denkst du, manchmal kommt das in so Wellen daher. Dann sind auf einmal solche Bücher ganz, ganz, ganz oft, werden in den Zeitungen besprochen, werden im Radio besprochen, sind in den Literatursendungen im Fernsehen. Wie entstehen solche Wellen?
Machen Sie
gute
die?
Frage.
Machen Sie die.
Jetzt
machen
Sie wir noch Welle? Ein paar Titel, wir brauchen eine Welle. Genau. Kann ich nicht beantworten, aber ich glaube, dass es natürlich ein sozusagen sich gegenseitig bedingendes Ding ist. Vielleicht gibt es Unsicherheiten, man denkt über sein Leben nach. Ich meine, Corona hat einem da genug Anlass gegeben, zu denken, was jetzt eigentlich und bleibt alles, wird alles anders, müssen was meine Kinder wichtig? Anders leben als ich, genau. Ist alles, was ich bisher gemacht habe, lustiges Spaßleben gewesen, aber jetzt wird es ernst und so weiter, könnte ein Anlass gewesen zu sein, um solche Bücher zu machen. Andererseits stimmt es auch wieder nicht, denn es gab auch schon zuvor ganz viele Bücher, die dieses Thema haben. Und ich glaube, das, was sie gerade beschrieben hat, ist, glaube ich, auch schon zuvor erschienen. Das heißt, das bedingt sich gegenseitig. Mhm. Bücher oder Themen werden in Medien, in Büchern, im Fernsehen und so weiter behandelt. Man wird selber darauf aufmerksam gemacht. Es wird ein Thema in der Gesellschaft und andersrum. Mhm.
Setzen Sie denn auch manchmal Themen, also dass Sie sagen, Mensch, wir hatten lange nichts zu gendern. Mhm. Jetzt mache ich mal ein Schaufenster zum Gender-Thema.
Also genau, Gender-Thema ist natürlich so dauerpräsent, dass wir das stetig und immer machen können. Aber ja, klar, wir machen manchmal, sagen wir, das klingt jetzt wahnsinnig banal, aber wenn man drüber nachdenkt, gibt es natürlich alles, was man dazu machen kann. Zum Beispiel Thema New York oder so. Dass man sagt, da kannst du ja die schönsten Romane und die irrsinnigsten Sachbücher und die fantastischen Fotobände reintun. Oder nehmen wir Themen auf, die in die Gesellschaft uns vorgibt, aber manchmal geben wir sie selber, weil wir denken, wir haben doch so viele tolle Bücher, los, komm, das ist ein Thema wert.
Ja, Christian.
Ich glaube, das tickt bei uns wahrscheinlich ganz ähnlich, wenn ich mir überlege, was ich denn für ein Schwerpunktthema in der Sachbuchsendung mache. Mhm. Aber wir sitzen natürlich auch nicht ganz am Anfang dieser Kette, sondern wir können quasi gucken, was diskutieren wir gerade, was interessiert auch uns, wozu kriegen wir Mails, was ist gerade im Schwange und dann suchen wir dazu die tollsten Bücher raus und machen was darüber. Die Verlage sitzen natürlich im zeitlichen Ablauf eine ganze Ecke früher und Bücher haben ja häufig dann doch Vorläufe von, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder sowas. Das heißt, die können ja nicht ahnen, wir werden jetzt in diesem Frühjahr eine Corona-Krise haben. Also machen wir mal Psychologiebücher. Wobei jetzt auch der ganze Psychologiebereich ja insgesamt seit Jahren schon unglaublich wächst.
Man ist vielleicht gerade empfänglicher dafür gewesen.
Das meinte ich. Deswegen glaube ich nämlich auch, das ist quasi dieser zweite Schritt. Aber das erklärt nicht, warum die Bücher alle da sind. Das erklärt, warum wir jetzt plötzlich darüber reden. Gleichzeitig bin ich manchmal erstaunt, wie schnell Verlage dann doch reagieren. Also da bin ich jetzt doch wieder bei der Corona-Krise, weil zu dieser Pandemie wirklich echte Corona-Bücher, da sind ja schon im April die ersten Dinge erschienen, wobei man da als Bücher auch in Anführungsstriche setzen muss. Das sind dann häufig so 60-Seiten-Dinger, also Sachen, die früher vielleicht in einem Blog dann erschienen wären oder so. So kriegen sie mehr Verbreitung. Ich will das den Büchern und den Verlagen ja durchaus gönnen, aber das ist auch so ein Trend, irgendwie kürzere Sachen rauszuhauen.
Find die toll.
Ja, die sind ja auch praktisch, ne? Braucht nicht so lange, ne?
Nein, ich finde das ganz toll. Es gibt jetzt sowohl Reklam als auch Wagenbach, als auch DTV, die machen diese winzigen Bücher, genau wie sie sagen, Feuilletonartikel oder Reden oder, das sind eigentlich Denkanstöße. Und wenn die neben der Kasse stehen, also wie die Maßriegel im Supermarkt, dann finde ich, das sind genau ein Ding, was man sich für 7 Euro kauft und dann weiterdenkt.
Ja, ja. Oder diese 100-Seiten-Reihe, die sind auch gar nicht schlecht. Ich wollte jetzt gar nicht so klingen, als fände ich diese Bücher grundsätzlich schlecht, weil diese Reihen, die haben ja auch ein Konzept. Da steckt ja wirklich Hirnschmalz drin. Ja. Es gibt aber oft auch Bücher, wo man denkt, ja gut, da ist halt jetzt noch ein alter Text von einem bekannten Autor aufgetaucht. Jetzt hauen wir den auch mal noch raus.
Aber das Stichwort Denkanstoß ist gefallen. Wollen wir Katja Komsthöf mit reinnehmen aus Hamburg?
Tun wir das.
Guten Morgen.
Guten Morgen, hier ist Katja Komsthöf. Hallo. Oh, ich freue mich.
Guten Morgen. Wir uns auch.
Ja, ich höre eben meinen Namen, denke ich, das ist ja unglaublich. Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was haben Sie zu bieten? Welchen
Was
Denkanstoß?
Ja, genau, das ist es. Ich habe, das habe ich letztes Jahr, hatte ich ja unglücklicherweise meinen Fuß gebrochen. Und da hat meine Freundin mir ein paar Bücher zur Auswahl gegeben. Und dann sah ich irgendwie so einen Titel, da ist so ein Kranich drauf. Das ist, und zwar halt das Buch Der Dieb von Fuminori Nakamura. Und tatsächlich haben sie das auch mal vorgestellt, habe ich später gesehen, hier bei Deutschland von Kultur. Und das Buch hat mich wirklich fasziniert. Also es liest sich schnell weg, sage ich jetzt mal. Wovon handelt es? Also ich glaube, auch wenn man... Ich kenne die gefährliche Geliebte hier von dem anderen japanischen Schriftsteller,
Murakami.
Was mich auch über immer wieder fasziniert hat. Hier ist es eigentlich im Grunde genommen, ist da ganz viel drin. Es ist ein bisschen Krimi. Mhm. Dann ist es aber auch irgendwie ganz viel Psychologie. Also es handelt eigentlich von einem Mann, der ja irgendwie sehr allein ist, einsam ist und er ist ein Dieb. Und er bestiehlt im Grunde genommen bestimmte Leute, also die bestimmte Sachen anhaben, also so reichere Leute, aber eigentlich nicht, um sich zu bereichern. Warum genau, wird eigentlich auch in dem Buch gar nicht so direkt erklärt. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie alles verraten. Mhm. Aber was so faszinierend ist, ist eigentlich irgendwie, er wird auch von der Yakuza wird er verfolgt. Das kommt immer mal wieder vor. Und er lernt durch Zufall einen kleinen Jungen kennen, in dem er sich selbst wiedererkennt. Ein kleiner Junge, der für seine Mutter, ich glaube, die ist drogensüchtig, klauen muss. Das hört sich ja sehr düster an, ist auch ein bisschen düster, aber irgendwie ist das Buch, es hat auch ganz viele Symbole. Man sieht da irgendwie immer so einen rauchenden, in der Weite, in der Ferne irgendwie so eine Fabrik. Und das hat wohl auch was mit seiner Vergangenheit zu tun. Also alles in allem ist das Buch irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich so wirklich so in den Bann gezogen. Und es hat aber auch etwas so von Zuversicht und Hoffnung, weil er im Grunde genommen auch mit dem kleinen Jungen halt in so eine, ja, ich denke mal so seine erste so eine Beziehung, also sich wiedererkennt, aber auch irgendwie für diesen Jungen da sein kann. Und das ist irgendwie so ein bisschen richtungsweisend und ich fand das Buch wunderschön. Ja?
Nun haben Sie gesagt, Frau Komstöf, dass Ihre Freundin Ihnen das geschenkt hat. Wovon lassen Sie sich sonst leiten bei der Buchauswahl? Also fragen Sie die Freundin oder lesen Sie Zeitung oder hören Sie Radio, uns natürlich, wie wir schon gemerkt haben?
Nee, sie hat mir das gar nicht geschenkt. Und zwar, sie hatte mir, weil ich ja nicht laufen konnte, hatte sie mir so ein paar Bücher einfach so irgendwie fotografiert. Und dann habe ich das gesehen und dachte, das kannst du mir leihen. Ich habe es mir nur ausgeliehen. Sie kann das auch noch nicht. Normalerweise ist es so, dass ich meine Bücher, ich weiß nicht, die entdecke ich einfach. Also so im Buchladen, wir haben hier einen ganz schönen Buchladen hier in Hamburg, so einen kleinen oder so zwei so kleinere, die auch sich die ganze Zeit noch aufrecht halten können, irgendwie, die auch viel Zulauf haben, die auch ein Antiquariat haben. Eigentlich eher wirklich, ich sage jetzt wirklich durch Zufall. Ich gehe auch oft in die Bücherhalle. Ich lese hier auf Deutschlandfunk Kultur oder halt auch in Zeitungen wird etwas erwähnt. Aber es sind eigentlich selten Bücher. Ich sage jetzt mal, wenn ich die entdeckt habe, dann werden die später entdeckt. Sage ich jetzt einfach mal so. Weil das einfach gar nicht so die Bücher sind, die ich auf der Bestsellerliste suche. Und auch gerade Themen, die mich interessieren. Also ich lese auch die Sachbücher in letzter Zeit, Psychologie und Philosophie. Mhm. Und da stolper ich aber auch über Gespräche mit Freunden, komme ich auf Neues. Also, oder wenn mich etwas fasziniert, dann lese ich hinten rein und dann sehe ich, das und das wird erwähnt. Und so komme ich von Büchern zu Büchern.
Ja, schön.
Ja.
Die Sachbücher, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, bringen mich nochmal auf die Insekten, Christian, von denen Sie vorhin erzählt haben. Das hat mich nicht losgelassen, dieses Insektenthema. Da plant Ihr einen Schwerpunkt, oder was meinen Sie?
Also erstmal muss ich noch vorweg sagen, ich hatte vor ein paar Jahren, ist mir mittlerweile noch eingefallen, als wir vorhin nochmal kurz während der Nachricht drüber geplaudert haben, ich hatte sogar schon auch mal ein Buch über Hundeessen, was tatsächlich auch in Deutschland eine lange Zeit durchaus üblich war. Man hat es nur nicht so laut gesagt. Also Insektenessen, ich habe vorhin ein bisschen gemogelt, es ist nicht die komplette Sendung, soll sich um Insektenessen drehen, sondern es wird ein Gespräch sein, so ich denn die Zusage bekomme von Florian Schweigert, falls Sie uns hören. Ich hoffe, Sie lesen Ihre E-Mails, obwohl gerade Urlaubszeit ist. Der hat ein Buch darüber geschrieben, tatsächlich einfach um Ernährungsprobleme zu lösen, weil wir da hängt ja vieles miteinander zusammen, ne? Also mit Klimaschutz etc., das heißt irgendwie die ganze Fleischproduktion und so weiter. Insekten sind natürlich eine wunderbare Sache, um an wichtige Nährstoffe zu kommen und sie sind ja, wie man in anderen Ländern auch weiß, durchaus schmackhaft. Der hat ein Buch darüber geschrieben und den möchte ich gerne einladen. Insgesamt ist das aber eine Sendung dazu, was sich denn so ein bisschen vielleicht verändern muss, wenn wir noch ein bisschen überleben wollen. Dann wird auch ein Buch über den Boden drin sein, was da alles drin steckt.
Katharina von Uslar, wenn Sie jetzt so eine Insektenlesung bei sich in der Buchhandlung Uslar und Reih machen würden, würden Sie
Ich würde die Snacks mitbringen.
Das wollte ich fragen. Also dekorieren Sie dann, servieren Sie dann passend zum Buch irgendwelche Häppchen? Nein, wie machen Sie das, wenn Sie Lesungen veranstalten? Wird es dann nochmal ganz schön? Also schaffen Sie eine Atmosphäre, die dann auch dem Buch entspricht und vor allen Dingen der Autorin oder dem
Manchmal,
Autor.
Ja. Also diese Lesungen finden bei uns in der Buchhandlung statt. Wir haben so eine kleine Bühne und da können alle Tische und alles zur Seite räumen und können dann fast 100 Leute da reinpacken. Es ist sehr eng, es ist sehr privat. Man hat das Gefühl, man ist bei uns eingeladen auf einer Party. Es gibt immer was zu trinken.
Das machen Sie aber nicht so jetzt in Corona-Zeiten.
Das machen wir alles nicht in Corona-Zeiten. Ja. Die letzte Lesung war wirklich kurz vor knapp, bevor alles runtergefahren wurde. Mit Jonathan Coe. Das war irgendwie, war wirklich kurz vor knapp. Wir dachten auch, der Autor müsste wieder nach England, bevor die Lesung überhaupt stattfand. Also, um Ihre Frage zu beantworten, ja, manchmal reagieren wir auch auf die Themen. Es gibt manchmal, wenn es irgendwas mit Essen zu tun hat, gibt es tatsächlich Häppchen. Es gibt manchmal Bilder, es gibt manchmal Filme, es gibt manchmal Musik dazu.
Und es gibt manchmal Autoren oder auch Autorinnen, die können gar nicht gut lesen. Kürzen Sie dann die Lesung und sagen, jetzt darf das Publikum Fragen stellen? Oder wie schaffen Sie das, dass Sie da elegant rauskommen?
Ja, ja, wir erkundigen uns oft oder wir versuchen, Autoren oder Autorinnen vorab irgendwo digital lesen zu sehen, um das genau zu beurteilen können. Manchmal laden wir stattdessen natürlich Schauspielerinnen oder Schauspieler ein. Podiumsdiskussionen sind bei uns streng verboten. Unser Publikum kennt das schon, immer wieder kündige ich es an. Einfach, weil wir damit nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, weil sie sich wahnsinnig lange hinziehen und weil es zu wenig Nutzen für die Allgemeinheit hat, sage ich jetzt mal so. Wir sagen immer, bitte reden Sie doch mit den Autorinnen und Autoren selbst, die bleiben da noch, die stehen da. Sind gerne, also sprechen Sie selber an. Aber wir machen, und ich auch rede mit jedem gerne und ausführlich, aber in der Öffentlichkeit vor 80 Leuten ist es manchmal einfach zu viel.
Katja Komsthöf hat vor 300.000 Minimum heute das Buch vorgestellt, Der Dieb von Fuminori Nakamura. Bei Diogenes ist das erschienen. Ne? Danke dafür. Letzte Runde bei Deutschlandfunk Kultur mit Büchern für den Ferienkoffer 0800 800 22 11. Unsere Telefonnummer. Ach, das ist immer so. Ganz am Schluss kommen dann ganz viele Mails und ganz viele Anrufe bei Bücher für den Ferienkoffer bei Deutschlandfunk Kultur. Jetzt mache ich ganz schnell. Franz Baumann schreibt uns, interessant zum Lesen, die Klimaschutzlobby von Susanne Götze, wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen. Spannend und informativ. Die Klimaschmutz, nicht Schmutz, Schmutz, genau, die Klimaschmutz-Lobby von Susanne Götze, Christian Rapanzel. Sie haben gerade schon den Finger gehoben. Ich habe ein M geschlappert.
Genau. Ich habe aber auch, als ich die Buchankündigung gesehen habe, habe ich auch erst das M übersehen, also die Klimaschmutz-Lobby.
Genau, das
und
ist aber Frau, die Idee, glaube ich, dabei.
Dass man es übersehen soll. Und Susanne Götze, diese Autorin, die ist auch nächste Woche bei mir zu Gast. Da habe ich die Zusage schon.
Weil jeden Samstag hier bei Deutschlandfunk Kultur in der Lesart die Sachbücher vorgestellt werden, und zwar von Christian Rapanzel. Ganz, ganz, ganz kurz, Sie sind ja auch in der Jury für die Bestenliste, ne?
Unsere Sachbuchbestenliste. Ja.
Sachbuchbestenliste. Ja. Wonach treffen Sie da die Auswahl? Das ist doch wahrscheinlich immer ein großes Hauen und Stechen.
Ach, wir hauen und stechen uns gar nicht so sehr. Wir sind 30 Kolleginnen und Kollegen hier vom Deutschlandfunk Kultur, vom ZDF, von der Zeit und auch freier Buchkritikerinnen und Buchkritiker, und wir haben da ein relativ simples Verfahren. Es darf jeder und jede von uns für 4 Bücher stimmen, mit unterschiedlich gestaffelten Punkten, also Lieblingsbuch, zweitliebstes Buch, drittliebstes Buch, viertliebstes Buch. Und wir haben gar keine Nominierungsliste davor. Das macht das Ganze so ein bisschen tricky. Mhm. Das heißt, wenn ich mich jetzt für 4 Bücher entscheide, heißt das nicht, dass jemand anderes die auch auf dem Schirm hat. Das ist vielleicht ein Hauch von Hauen und Stechen, dass ich natürlich, wenn ich ein Buch ganz toll finde und Angst habe, die anderen könnten es übersehen haben, dass ich natürlich den ganz vielen davon erzähle. Naja, und dann geben wir alle unsere Punkte ab, dann werden die alle addiert und das ergibt dann die unserer Meinung nach 10 besten Bücher, und über den aktuellen Top-1-Titel haben wir auch vorhin schon ganz kurz gesprochen, das ist dieses Handbuch für Zeitreisende von Katrin Patzig und Alex Scholz. Ja, es ist wirklich großartig. Mhm. Ich glaube auch gerade für den Sommer, weil es schon Geschichte, Wissenschaft, alles mit drin hat und trotzdem so fluffig sich liest. Ganz schön. Toll.
Frank Fingerhut aus Hamburg gibt jetzt auch noch einen Punkt, seinen Punkt ab fürs beste Buch. Herr Fingerhut, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ganz wichtig, das ist ein Jahrhundertroman von John Dos Passos, Sohn portugiesischer Einwanderer. Der ist jetzt bei Rowohlt, der Roman, neu erschienen, USA. Das ist eine gewaltige Trilogie, bestehend aus 3 Romanen. Der 42. Breitengrad, 1919 und Das große Geld, und umspannt eigentlich die Geschichte vom spanisch-amerikanischen Krieg bis hin zum Börsencrash. Wow. Ein gewaltiges Personenarsenal. Es ist unglaublich, was der Mann da geschaffen hat. Neue literarische Techniken, bei denen sich auch namhafte Schriftsteller wie später Alfred Döblin bedient haben, Anleihen gemacht haben. Unter anderem das Kameraauge genannt. Das sind Blicke in den Alltag, montiert aus Schlagzeilen ohne Punkt und Komma. Und dazu noch Biografien, sehr eigenwillig verfasste Biografien großer bedeutender Menschen, die das Leben in den USA geprägt haben. Also beispielsweise Präsident Wilson oder der Stahlmagnat Andrew Carnegie und. Und das ganze Buch ist natürlich ein gewisses Risiko für den Verlag gewesen, das zu veröffentlichen. Jetzt nochmal ist erschienen, hat ungefähr 1400 Seiten und ist sehr gut übersetzt von Dirk van Gunsteren und Nikolaus Stingel. Also der Verlag muss sich das einiges kosten lassen haben. Ja. Denn sowas auf den Markt zu bringen, birgt ja auch ein gewisses Risiko. Aber ich kann nur sagen, wer das Buch liest, wird alles erfahren, was er über die USA wissen muss. Ich bin begeistert von dem Roman.
Und darum tut es uns gut, 1400 Seiten zu lesen. Davon sind Sie überzeugt, Herr Fingerhut.
Ich muss ja meine Reisetasche mitnehmen extra. Ne?
Wie schaffen Sie es am Ende noch zu wissen, wer da am Anfang aufgetaucht ist, bei so viel Personal? Drei Bände aus den 30er Jahren.
Ich schwöre Ihnen, Sie lesen ja sicherlich auch sehr viel. Ja. Sie gewöhnen sich dran. Mit der Zeit werden Sie mit den Figuren vertraut. Wenn die irgendwie auf eine dumme Weise ums Leben kommen, wie einer der Charaktere, dann sind Sie bitter enttäuscht und denken, um Himmels Willen, was ist denn dem passiert?
Ich finde es klasse. Frank Fingerhut aus Hamburg empfiehlt John Dos Passos, USA. Leute, zieht euch warm an, 1400 Seiten. Kommt mit auf die Liste. Vielen herzlichen Dank für diesen Tipp. Jetzt haben wir noch 2 Minuten, Christian. Eine Minute für Sie, eine Minute für die Katharina, für Ihre Lieblingsbücher. Katharina darf anfangen.
Oh, ich habe ein Buch, was ich sehr mag gerade. Es heißt Archiv der verlorenen Kinder von einer mexikanischen Dame, die aber in New York lebt. Die heißt Valeria Luiselli. Und es ist ein wirkliches Reisebuch. Es ist die Geschichte eines Paares, das mit seinen Kindern von New York nach Arizona reist, um dort zu arbeiten, nämlich Soundaufnahmen zu machen. Gleichzeitig wird eine Reise von 2 mexikanischen Kindern geschrieben, die illegal über die amerikanische Grenze versuchen zu gelangen, um ihre Mutter zu finden. Und gleichzeitig ist es noch eine Reise zurück ins 19. Jahrhundert, sozusagen in Richtung der letzten Apachen, die sich ergeben haben. Es ist sehr komplex, sehr spannend, sehr rührend, sehr gebildet.
Sehr lesenswert. Christian.
Mein aktuelles Lieblingsbuch für diesen Sommer ist Fake Facts von Katharina Nocun und Pia Lamberti. Die schreiben über Verschwörungstheorien und warum man die eigentlich gar nicht Verschwörungstheorien, sondern eher Mythen nennen sollte. Die analysieren das sehr, sehr sachlich, gehen daran. Und das Tolle an diesem Buch ist, dass die nicht voreingenommen einfach so alles irgendwie abkanzeln, sondern auch so hinterfragen, was wir selber zu glauben, meinen, wissen, denken, fühlen, wie das alles ineinander fließt und warum, obwohl so vieles davon so absurd ist, es trotzdem ziemlich gefährlich sein kann. Super Buch.
Gefühlt, geglaubt und gedacht haben wir heute hier eine ganze Menge. Danke allen, die angerufen haben mit ihren Tipps. Sie können das alles nochmal nachhören in unserem Podcast. Die Leseliste folgt. Vielen herzlichen Dank an Katharina von Uslar und Christian Raphansel.
Vielen Dank.
Danke Ihnen allen.